Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Herzlich willkommen bei SBS Audio Benjamin Nickel. Ich bin Barbara Barkhausen und wir sprechen heute darüber, wie Fotos und Grafiken oder Videos in verschiedenen Ländern wie China oder Deutschland völlig unterschiedliche visuelle Sprachen sprechen. Benjamin, was bedeutet denn das ganz genau?
Ganz genau bedeutet es, dass wir eigentlich nicht so viel darüber wissen, was in diesen Bildern überhaupt passiert oder generell, was mit diesen Bildern eigentlich gemacht wird.
Und wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen, Bildtrends in sozialen Medien überhaupt zu untersuchen?
Also der Kernpunkt war eigentlich die Frage, wer hat denn eigentlich diese Pandemie gemacht? Und das war halt wirklich weniger die Frage nach jetzt diesen Verschwörungstheorien, sondern eher nach der Frage, wie sieht denn überhaupt eine Pandemie online aus? Und das war eben diese Kernfrage und vor allem, wie sieht es denn aus in Deutschland? Wie sieht es aus in den Medien in China? Das waren so die Hauptpunkte.
Und jetzt bei all diesen ganzen Untersuchungen von Ihnen, was war denn so das Überraschendste, mit dem Sie irgendwie gar nicht gerechnet hätten, als Sie haben ja vor allem chinesische, deutsche Social Media Feeds untersucht. Da müssen ja auch große Unterschiede da gewesen sein, nehme ich mal an.
Also was uns, ich würde mal sagen, überrascht hat, war auch einfach die Menge an Bildern. Und das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass in China da ganz andere Industriestandards, glaube ich, dann rangelegt werden. Und zum Beispiel einer wie ein Social Media Account auf Twitter wie bei China Daily hatte dann 4-5 Mal so viele Fotos wie bei der Tagesschau. Und also nichts gegen die Tagesschau, die sind bestimmt auch ziemlich fleißig bei ihren Bildposts. Aber man sieht einfach, wo dann auch kulturell doch ein größerer Unterschied überhaupt dann angelegt werden muss an der Menge an Bildern, an der Art von Bildern und vor allem halt an der gezielten Produktion von diesen Bilddiskursen.
Und warum sind jetzt da Bilder überhaupt so wichtig in diesem ganzen Gesundheitsbereich? Also ich bin da vielleicht jetzt bei der Tagesschau. Die Infos wären doch da jetzt wichtiger als die Bilder, oder wie sehen Sie das?
Die Frage ist einfach, wie werden wir halt informiert? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, einfach sich zu überlegen, wo bekommt man diese Infos her? Also natürlich gibt es Text-Bild-Überschneidungen. Aber gerade wenn man sich jetzt überlegt, vor allem wenn man mit dem Telefon da sitzt und da rumscrollt und durch die Feeds geht, die effektivste Kommunikation an sich sind eben diese Bildinformationen. A, weil man sie einfach sehr schnell aufnimmt. B, weil man sehr schnell dadurch scrollen kann. Und C, auch natürlich deswegen, weil das ohne Text überhaupt funktioniert. Das heißt, von einem Kulturdiskurs in den anderen können auch diese Bilder sehr schnell geteilt, vermittelt, kopiert, gepastet werden, ohne dass das jetzt große Probleme gibt. Das ist eben mit Text nicht so einfach.
Jetzt haben wir es ja schon ein bisschen angesprochen, diese Unterschiede zwischen deutschen Fotos oder den Fotos in China, die da gepostet worden sind. Können Sie mir da noch ein paar konkrete Beispiele nennen, wie sich das so deutlich unterschieden hat während der Pandemie?
Bei den Trends, die wir da festgestellt haben, und das ist auch vor allem durch zwei meiner Kollegen, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Das eine ist Jordi Vidal-Robert von hier der Universität Sydney aus Economics und das andere ist Ken Yong Qu aus Shanghai von der Shantung-Universität. Und diese grundlegenden Trends, die uns da aufgefallen sind, zum Beispiel, dass in den chinesischen Bilddiskursen es viel mehr um Kontexte geht, Krankenhäuser, Hintergrundbilder, bei denen wirklich eigentlich fast schon der Hintergrund wichtiger ist als die Person oder die Personen, die da eben abgebildet sind. Kann man sich kurz vorstellen, zum Beispiel eine ganz unglaublich lange Schlange von Menschen, die da steht und wartet, um geimpft zu werden, mit Kontroll, so Checkpoints, wie zum Beispiel bei der Zollabfertigung oder im Flughafen, im Abflugbereich. Im Gegensatz dazu waren bei den deutschen Bildern, was uns dann interessiert hatte, vielmehr Individuen im Vordergrund, also einzelne Personen, Gesichter, Politiker. Und das Ganze war dann auch getrennt nach wirklich der Art von Influence oder der Kontrolle dieser Leute. Also zum Beispiel Staatspolitik, exekutive Gewalt, Militär, Polizei. Das waren so diese grundlegenden Trends, die uns da aufgefallen sind.
Gibt es denn da jetzt auch Fehler Ihrer Meinung nach, die man machen könnte? Also ist das vielleicht sogar sinnvoller, da nicht einzelne Personen hinzustellen? Ich kann mich erinnern, der deutsche Gesundheitsminister war da am Schluss nicht mehr so beliebt nach der Pandemie zum Beispiel. War das vielleicht ein Fehler? Ist der chinesische Ansatz da besser?
Ich glaube halt, wenn man sich das ohne diesen gut-schlecht oder moralisierenden Ansatz überlegt, mehr aus diesem Übersetzungsansatz, den wir da verfolgt haben, einfach sich zu fragen, es ist halt richtig, weil das aus der Kultur kommt. Und sich dann auch zu überlegen, was weiß man eigentlich dann über diesen anderen Kulturkontext? Sich dann auch zu überlegen, also ich sehe hier eben diese Bilder aus diesem chinesischen Mehrheitsgesellschaftskontext. Wir haben uns Bilder angeguckt, die oft im Verbund waren mit Mandarin, also auf Chinesisch, mit chinesischem Text. Oder dann natürlich auch Bilder, die dann kombiniert waren mit Englisch, die dann natürlich mehr schon projiziert waren auf das englischsprachige Ausland. Genau das haben wir uns auch angeguckt mit deutsch-deutschen Bildern oder deutsch-englischen dann Kontexten und haben dann gemerkt, es geht halt wirklich vor allem um die Intention. Also wer hat da eigentlich, genauso wie wenn jetzt hier mal jemand ein Foto machen würde, gibt es halt auch eine Intention. Was will man da zeigen? Was hat das halt für einen Sinn, überhaupt dieses Foto online zu stellen? Es ist genauso, als wenn man hier auf Instagram posten würde und sagen würde, man will halt seine Followers irgendwie erreichen, weil man denen was mitteilen. Und ich glaube, das ist eher vielleicht produktiver zu sagen, richtig, falsch. Und mit dem Minister, ich glaube, das ist halt die Frage für dessen Team, ob das so gut war, ihn so nach vorne zu stellen in der ganzen Zeit. Aber das andere, also uns ging es eben mehr um diese größere Perspektive der Übersetzbarkeit zwischen diesen Kulturkontexten.
Und was könnte man sagen, ist da jetzt so das Ergebnis? Was haben Sie daraus gelernt? Und was könnte denn vielleicht auch eine Regierung dann jetzt im Nachhinein daraus lernen?
Ich glaube, was wir gelernt haben, vor allem als Team, war zum einen, dass wir erstaunlich wenig miteinander sprechen über diese Problematiken. Also zum Beispiel mit jemandem aus den Wirtschaftsstudien. Obwohl ich mit Jordi schon jahrelang unterrichtet habe, ist uns halt wirklich vor allem aufgefallen. Und Jordis Hauptpunkt ist eben Datavisualisierung, ist uns dann auch sehr klar geworden, dass wir eigentlich selber eine Art neue Sprache erfinden müssen, um uns überhaupt zu verständigen zwischen diesen Forschungsgebieten. Meine Kollegin aus Shanghai macht als ihr Hauptforschungsgebiet Diskursanalyse, aber auch da, also sie hatte eben sehr wenig, nicht Verständnis, aber sehr wenig Sprache einfach, Forschungssprache für diese Idee der Übersetzbarkeit, der Komparatistik. Und wir haben vor der Studie überhaupt erstmal, glaube ich, 1,5 Jahre, fast 2 Jahre einfach nur gesprochen. Unglaublich lange, wir hatten ja Zeit, wir waren alle im Lockdown, gab es halt genug Zeit überhaupt, sich zu überlegen, wie macht man diese Sachen überhaupt vergleichbar? Und das, glaube ich, hat uns am meisten überrascht. Und auf der anderen Seite, also nach dem Ganzen, war es halt am überraschendsten zu sehen, dass auch in der Forschung da eben wirklich ziemlich wenig Verständnis bis jetzt noch vorliegt für diese Fragen von, was macht zum Beispiel diesen Bilddiskurs zu dem, was er ist? Und das ist halt auch so eine komplexe Frage, dass es für uns super interessant wird, dem nachzugehen.
Jetzt forschen Sie ja von Australien aus, auch wenn es jetzt um China und Deutschland ging. Aber gerade bei uns jetzt hier in Australien leben ja Menschen aus so vielen unterschiedlichen Kulturen, was ja auch besonders schön ist. Kann man denn da auch irgendwo eine Anwendung finden? Können denn irgendwelche visuellen Fingerabdrücke da konkret helfen in der Kommunikation zwischen den Menschen? Wie könnte das aussehen?
Ich glaube, hier könnte es vor allem eben produktiv sein, damit die verschiedenen Kulturgruppen sich auch angesprochen fühlen. Also wenn man sich mal überlegt, wer zum Beispiel hier als chinesischer oder dann auch anderssprachiger kultureller Migrant hergekommen ist, man bringt dann halt natürlich auch eine unglaubliche Kulturvielfalt mit sich. Wenn das nicht angenommen wird oder auch von der Regierung zum Teil eben als universal, ich würde fast sagen, ignoriert wird, ist es halt auch die Gefahr, dass diese Person oder diese Gruppen von Menschen sich dann auch ausgeschlossen fühlen. Und das kann auch ziemlich schnell gefährlich werden. Also wie zum Beispiel bei diesen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen, sich zu überlegen, wie schnell muss der Staat solche Sachen kommunizieren können und vor allem für wie viele Leute muss das anwendbar sein. Das heißt, man muss dann auch wirklich so eine ganz pragmatische Lösung finden, um diese Übersetzbarkeit dann auch wirklich konkret umzusetzen. Und das wären natürlich diese Bilddiskurse.
Hätten Sie denn da ein Beispiel für mich? Wie könnte so ein Bild ausschauen, was dann universal von jedem verstanden wird?
Das ist, ich glaube, das wäre unsere nächste Forschungsfrage auch einfach. Und an der Uni Sydney gibt es eben gerade Forschungsteams, gerade in Sciences, die sich damit auseinandersetzen. Zum Beispiel die Frage von Katastrophenschutz. Welche Bildkommunikationsmedien erreichen eben die meisten Menschen, also so viele wie möglich? Und da wäre es eben auch so zum Beispiel die Frage, mit welchem Farbmuster muss man sich da beschäftigen? Wie wird in einer spezifischen Kultur, zum Beispiel Chinesisch, rot, wird das als Warnfarbe gesehen? Das ist halt nicht der Fall, genauso wie es halt dann in einer anderen Kultur eben als eine Farbe der Warnung halt wahrgenommen wird. Also überlegt man sich kurz das Stoppzeichen, ist es ja ziemlich, ziemlich eigentlich eindeutig für uns, aber so eindeutig ist es halt nicht für andere Leute.
Wahnsinnig spannendes Thema. Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen herausgefunden, wie es weitergehen könnte. Oder gibt es denn schon konkrete Ideen, wie es weitergeht?
Der nächste Schritt, den wir uns jetzt überlegt haben und an dem wir gerade dran sind, ist eben Scaling up. Also die Frage nach der Intensivierung. Vor allem, man kann sich auch nur so viele Bilder auf einmal angucken. Das heißt, nach ein paar hunderttausend Bildern waren wir dann auch, glaube ich, ziemlich müde, erschöpft und einfach auch dann froh, dass es vorbei war. Aber die Frage wäre natürlich, statt nur ein paar tausend Bilder anzugucken, wie könnte man das zum Beispiel kombinieren mit maschinenlesbaren Datensätzen, mit AI? Und das eben von Tausenden zu Millionen Bildern aufstocken. Das wären halt natürlich diese größeren Fragen, was sich dann für Bilder ergeben.
Also da gibt es noch eine Menge zu tun. Ganz herzlichen Dank, Benjamin, dass Sie das mit uns heute geteilt haben. Wir bleiben gerne im Kontakt. Also ich bin neugierig, was Sie da alles noch herausfinden. Und auch unglaublich spannend, dass es über die verschiedensten Länder und Kulturen geht und welche Unterschiede das auch da gibt. Ich kann mich heute noch erinnern an eine Geschichte, als ich in den USA studiert habe und wir da auch unglaublich viele Studentinnen und Studenten aus unterschiedlichen Ländern waren und dann auch mal einfach nur über so Kleinigkeiten gesprochen haben, was für uns unterschiedlich ist und was man so als selbstverständlich, für so selbstverständlich hält, ist es eben nicht unbedingt in einer anderen Kultur und Sprache. Vielen Dank.
Ja, gern.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.